Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine kurze Vorbemerkung zu diesen drei Predigten heute und an den nächsten beiden Sonntagen. Es soll neben dem, was wir alles äußerlich erleben, vorbereiten und auch tun, um die Innenansichten des Advent gehen. Das bedeutet, innere Haltungen, was innen drin geschehen kann, wenn Advent auch auf andere Weise zu mir kommt. Warten, aufbrechen und fragen und sich freuen. Heute das Erste. Mal gucken. Ach, muss ich erst anmachen, ja. Ja, gibt es jemanden hier, der gerne wartet? Ich muss gestehen, ich kann das ganz schlecht. Wenn wir zum Beispiel auf einer Reise sind und mal so richtig schön fett im Stau stehen, ich finde das ganz furchtbar. Meine Frau noch mehr, aber nicht wegen des Staus an sich, sondern wegen mir. Weil ich nämlich dann total hibbelig werde und fange dann an, im Handy nach einer Umleitung zu suchen. Und ich kann mir dann eigentlich nur sagen lassen, du kannst da eh nichts dran machen. Warten ist furchtbar. An der Kasse, in der falschen Schlange stehen, beim Arzt, wenn sich im Wartezimmer nichts tut, in der Warteschleife, bei der Servit-Hotline, weil wir nichts tun können. Ja, aber zum Glück muss man sich das ja meistens nicht antun. Wir sind technisch mittlerweile so gut ausgestattet, dass es kein Problem ist mit langen Wartezeiten. Das müssen wir uns ja eigentlich doch nicht, ist nicht nötig. Bestellungen sind mittlerweile oft schon am nächsten Tag da, aus dem Internet. Fotos brauchen nicht mehr 3 Tage, sondern 3 Minuten im Drucker. Und Kunden, die zu lange warten müssen, die wechseln den Anbieter. Das weiß die Wirtschaft ganz genau. Und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass wir das so merken. Warten, das passt nicht mehr zu unserem Lebenstempo. Auch nicht zu dem Bild, was wir von einem optimierten Lebensalltag haben. Ja, und wenn es dann sein muss, das Warten, dann informieren uns diese kleinen Ladebalken unten auf dem Bildschirm, wie viele Minuten das noch dauert, oder die freundliche Stimme sagt, jetzt sind es noch 3 Minuten. Wohlgemerkt, Minuten, das ist eine akzeptable Wartezeit. Und sollte es doch mal 1 Stunde werden, dann haben wir ja wenigstens was, womit wir das füllen können. Und der Griff in die Tasche geht ganz schnell. Die mobilen Daten sind an, das Internet und ich bin unterwegs. Und wehe, man hat es vergessen, im Wartezimmer oder im Bus oder irgendwo, wo wir warten müssen. Jetzt werden Sie sagen, alles nichts Neues. Aber mir ist das zunächst mal als Erstes bewusst geworden. Ich glaube, wir haben das echte, reine Warten, haben wir verlernt. Und wie geht es uns erst, wenn das sich nicht nur um Kleinigkeiten im Leben handelt, sondern da, wo wir auch schmerzhaft den Eindruck haben, ich trete in meinem Leben auf der Stelle. Und wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Zum Beispiel das Warten, dass in der Krankheit endlich eine Verbesserung eintritt. Das Warten, dass endlich mal eine Bewerbung erfolgreich ist. Das Warten darauf, dass es in der Lebens- oder auch in der Beziehungskrise endlich mal wieder ein Stück bergauf geht. Ja, und solche Wartezeiten, die stellen unser Leben noch mal ganz anders auf eine Bewährungsprobe, ja, auf eine Zerreißprobe. Ich glaube, viele von uns hier könnten Geschichten erzählen von solchem Warten und sehnen, ja, und ausharren müssen. Wo wir nicht mehr die Kontrolle in der Hand haben. Das hat ganz wesentlich mit Advent zu tun. Wenn wir uns daran erinnern, was wir ja im Grunde auch schon wissen, was dieses Wort hier heißt, dass Jesus kommt, Jesus und sein Name heißt übersetzt Rettung und Heil und Hilfe. Aber er ist eben noch nicht da. Ja, und wenn wir noch nicht sichtbar da und wenn wir als Christen bewusst mit Gott leben wollen, dann bedeuten diese Lebenssituationen, die ich gerade zum Schluss beschrieben habe, ja letztlich immer auch ein Warten auf ihn, dass er kommt und etwas tut und die Situation verändert. In einem Gebet im Alten Testament, da heißt es: Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich täglich ängstigen in meinem Herz? Psalm 13, einer von den Klagepsalmen. Und wenn man diese Psalmen liest, einige, und nicht nur die Psalmen, sich auch die Geschichten anguckt, dann merkt man, dass dieses Thema des Wartens auf etwas, was mir doch zugesagt worden ist, was Menschen zugesagt worden ist, sich durch die Bibel immer wieder durchzieht. Ein ganz zentrales Thema. Vielleicht haben Sie mal die Zeit, diese Psalmen durchzublättern. Und das wäre mal interessant, wenn man mit einem Rotstift oder mit einem Markierstift überall, wo steht, warten, ich harre, ich hoffe auf dein Heil, wenn man das mal markieren würde und merken würde, ja, das sind die Fragen, die die Menschen persönlich begleitet haben. Diese Frage, die haben sich Menschen aber auch in Israel viele Jahrhunderte gestellt, in der sehnsüchtigen Erwartung auf den Messias, der sie von den Unterdrückern befreien sollte und würde. Und diese Frage, die stellen wir uns auch heute, wenn wir auf unsere Welt schauen. Und wenn wir in der Bibel von den Verheißungen vom Reich Gottes lesen, ich weiß nicht, wie Ihnen das manchmal geht, wenn Sie diese großartigen Verheißungen lesen, wir haben es diese Woche, wer in der Bibellese fortlaufenden Jesaja 40 und folgende liest, das sind ja riesige Bilder, die da gemalt werden, vor Augen. Der Advent beschäftigt sich gerade mit dieser Anfechtung, wenn erstmal nichts passiert. In unserer Welt, in unserem Leben. Und er nimmt uns hinein in die Schule des Wartens. So könnten wir das sagen. Jetzt gibt es in der Weihnachtsgeschichte eine Figur, die eigentlich in jede Krippe mit dazugehören sollte. Neben den Hirten und den Weisen und Maria und Josef. Sie taucht aber nicht auf. Es ist eine absolute Randfigur, die kaum jemand kennt. Oder kennen Sie Simeon? Lukas 2. Der Erzähler der Weihnachtsgeschichte, der baut ihm am Rande sozusagen ein Denkmal, ein ganz kleines Denkmal. Und wörtlich könnte man sagen, denk doch an Simeon, der gewartet hat. Und seine eigentliche Wartegeschichte, die hat schon viel früher angefangen, aber die Bühne betritt er erst ein paar Tage nach der Geburt von Jesus. Das ist ja immer so, alle kennen Lukas 2 und man liest das so bis zur Weihnachtsgeschichte und dann ist irgendwie vorbei. Aber die meisten wissen vielleicht oder machen sich nicht bewusst, dass Lukas 2 ein ganz langes Kapitel ist und dann einiges passiert hinterher. Er betritt die Bühne einige Tage nach Jesu Geburt, als Maria und Josef mit dem Neugeborenen nach Jerusalem reisen. Sie wollen im Tempel Gott danken für ihr Kind. Und das war etwas, was im Gesetz des Moses stand, die sogenannte Darbringung des Neugeborenen. So war es üblich, so wurde es erwartet. Ja, und da treffen sie auf diesen alten Mann, Simeon. Und Simeon hält wohl die vielleicht wichtigste Rede seines Lebens. Ich möchte sie Ihnen kurz vorlesen, ja, diesen Text am Ende des Lukas-Evangeliums. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hat. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch war, nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Vielleicht kann uns Ungeduldigen der Simeon, etwas helfen, uns zu zeigen, wie es mit dem Warten ist. Drei Beobachtungen möchte ich mit Ihnen teilen. Das erste, es geht hier mehr um nur einen persönlichen Trost. Das erste ist eine kleine Beobachtung. Der Simeon, so wird erzählt, erwartet auf den Trost Israels. Und das ist das Erste, was wir von ihm erfahren. Und das bedeutet, sein Horizont ist weit. Er wartet nicht nur auf das, was er für sich persönlich erhofft oder für seine Familie, für seine Freunde, für sein Wohlergehen. Das ist gewiss eine ausgeprägte Linie in der Bibel, vor allem in dem Klagepsalm, wie ich es eben erwähnt habe, dieses persönliche Schicksal in den Blick zu nehmen. Und so sehr können uns solche Gebete helfen, wenn wir spüren, wir sind mit unserer eigenen Spannung nicht allein. Der Blick von Simeon ist aber noch viel weiter und das ist die andere Linie dieser Sehnsucht, dieses Wartens in der Bibel, wie sie vor allem bei den Propheten übergroß wird, fast durchgehend. Die Propheten haben nicht das persönliche Heil so sehr im Blick, sondern sie schauen auf diese Welt und auf das Reich Gottes. Und dann sagt so ein Jesaja im zweiten Teil dieses Buches: Tröstet, tröstet mein Volk, dass die schlimmen Tage ein Ende haben und es gut wird. Herr Simeon ist nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass er nicht sieht, was draußen los ist und wie schlimm die Verhältnisse sind. Und wie sehr sich Menschen nach Trost sehnen und danach, dass es besser wird. Die Menschen, für die das stundenlange Warten auf eine warme Mahlzeit und auf sauberes Trinkwasser zum Alltag gehört. Die Menschen, die ausgebeutet werden und sich abhängig fühlen und sind gemacht werden und da nicht allein wieder rauskommen. Die Menschen in unserem Land, die sich abgehängt fühlen und allzu leicht Populisten und Hetzern in die Arme laufen. Menschen, die deren Leben aus dem Warten besteht, dass jemand ihnen etwas in den Pappbecher wirft oder mal wieder eine Zeitung abkauft. An all das denken Menschen wie Simeon auch und fragen, wann wird es endlich anders? Wann werden sich die Dinge endlich zum Guten wenden? Größeres als sein privater Trost lag dem Simeon am Herzen. Er fragt nach dem Trost seines Volkes, nach dem Trost Israels. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, gleich zu Anfang, wie ist die Sehnsucht in unserem Herzen verteilt, in unserem Glauben? Welchen Blick hat unser Warten? Das ist das Erste, wovon diese kleine Szene erzählt. Unser eigenes Leben ist wichtig, aber das Warten in der Bibel schaut immer auch über den Tellerrand des eigenen Lebens hinaus. Und wer so wartet, der wird auch durch diese Unruhe in Bewegung gesetzt. Und er möchte auch schon das tun, was in dem Warten möglich ist. Was könnte das für uns sein? Auch für uns als Gemeinde, ganz konkret? Das Zweite, Warten. Der Simeon wartet und wartet ein ganzes Leben lang. Und ich habe versucht, mir das vorzustellen, wie er täglich in den Tempel geht und Gott fragt: Gott, ist es heute soweit? Sagst du heute endlich jetzt? Und wieder muss er feststellen, nicht jetzt, noch nicht. Und wieder geht er, vergeht ein Jahr, nicht jetzt. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Es gibt Dinge, auf die warten wir. Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Und es fällt nie ein Zettel vom Himmel, wo drauf steht: heute in 3 Monaten wird alles gut. Das würde ich mir manchmal wünschen. Ob es so gut wäre? Und es ist so schwer, die Hoffnung nicht aufzugeben. Warten, ohne passiv zu werden, das ist das eine. Das tun, was bei uns möglich ist. Aber auch zu akzeptieren, auf das Entscheidende können wir nur warten. An anderen Stellen der Bibel, da lesen wir, wie es auch anders sein kann, dass Menschen das Warten nicht ertragen, anders als Simeon. Ich muss an den Abraham denken. Wir haben ja ihn immer so als Vorbild des Glaubens vor Augen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Geschichte auch in den anderen Seiten kennen, da war es anders. Er und Sarah hatten ein Versprechen von Gott bekommen, dass sie einen Stammhalter bekommen sollten. Und sie warteten und warteten und es passierte nichts. Und sie konnten es nicht akzeptieren. Und dann nahmen sie die Dinge selbst in die Hand. Sarah schickte ihren Mann zu ihrer Magd und sie sollte sozusagen als Leihmutter einspringen. Und wer die Geschichte nachliest, der merkt sehr schnell, sie mussten ihre Geduld teuer bezahlen. Am Ende hatten sie noch viel mehr Probleme und viele Verletzungen geschehen auf beiden Seiten. Dieser Simeon, der hält dieses Warten durch. Und ich frage mich, woher bekommt er diese Kraft, nicht aufzugeben? Und das ist das Zweite, was ich so schön finde und was mich so berührt hat in dieser Geschichte. Gott lässt den Simeon in seinem Warten hier nicht allein. Es ist nicht einfach nur ein leeres Warten. In dieser Zeit wird er immer wieder ermutigt. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade bewusst gehört haben. 3-mal wird hier der Heilige Geist erwähnt, der bei dem Simeon ist und der ihn ermutigt. Und den gibt es ja nicht erst seit Pfingsten. Ich musste auf der anderen Seite so an dieses berühmte, bekannte Gleichnis mit den Jungfrauen denken, die in ihren Lampen das Öl haben. So ist der Heilige Geist, den Gott in uns in dieses Warten hineinlegt, der uns hilft, dass diese Flamme nicht ausgeht. Und so ist ihm diese feste Gewissheit von Gott zur Zusage geworden: du wirst es noch erleben, du wirst nicht sterben, bevor du es gesehen hast. Und daran hält er sich fest. Und damit geht er in den Tempel, Tag für Tag, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Er hält daran fest, auch wenn es schwer ist. Und wo macht er das? Nicht alleine zu Hause, sondern in der Gemeinschaft der Gemeinde. Das Warten alleine oder das Warten in der Gemeinschaft. Und auch wenn Gott diese Frage nicht beantwortet, warum wir immer auf ihn warten müssen, so lässt er uns immer wieder spüren, dass er noch da ist, dass er da ist. Und das geschieht mitten in dieser Spannung. Da geschehen kleine Zeichen, Begegnungen, Ereignisse, vor allem die leuchtenden Verheißungen der Bibel, die er uns sozusagen, ja, wie soll ich sagen, als einen wichtigen Proviant mit auf den Weg gegeben hat. Wenn unsere Kinder in einem langen Schulalltag durchgehen und sie machen mittendrin ihre Dose auf, musste ich gerade so dran denken. Und da ist etwas drin, vielleicht auch eine kleine mutmachende Botschaft. Und ich darf sagen, das ist eine Wegzehrung auf diesem langen, anstrengenden Weg. Das sind die Verheißungen, die Gott uns mit auf diesen Weg gegeben hat. Er hält daran fest, Gott hat es versprochen und er ist für ihn wahrlich kein Unbekannter. Und das ist ein großer Unterschied. Und da wird deutlich, warten ist eine Frage des Vertrauens. Und das gilt ja schon für Menschen, wenn sie jemanden überhaupt nicht kennen und der sich verspätet. Wie ist das Warten dann? Und was ist das für ein Unterschied, wenn wir auf jemanden warten, von dem wir wissen, dass er uns von Herzen liebt und dass wir mit ihm schon eine Geschichte haben, dann kann ich das Warten ertragen, weil ich weiß und glaube, nein, du lässt mich nicht hängen. Und wie das unter Menschen gilt, wie viel mehr gilt das auch erst für Gott. Und er hat uns bereits in dieser langen Wartezeit auf Jesus so viele Zeichen gesetzt. Ich bleibe dir und dieser Welt treu. Und wenn es Momente gibt, wo ich auch manchmal am zweiten Kommen Jesu in diese Welt zweifle und mich frage, 2000 Jahre, wie lange noch? Dann ist mir das, was wir jetzt in 4 Wochen feiern und was dann hier am Kreuz so sichtbar für uns endet, ist das die größte Einladung zum Vertrauen, dass er es ernst meint mit dieser Welt und auch mit mir. Und warum sollte er das alles anfangen, um es dann abzubrechen? Und das Dritte, Simeon wartet und wartet und es formt seinen Charakter. Es heißt von diesem alten Mann, er sei fromm und gottesfürchtig gewesen. Das sind so alte Begriffe. Wenn jemand in der Bibel fromm genannt wird, dann heißt das, er war reif, er war weise, lebenstüchtig. Er wurde geschätzt als eine integre Persönlichkeit. Und das andere, gottesfürchtig, das meint, Gott war für ihn keine bloße Idee. Gott war auch nicht nur eine Art erste Hilfe für besonders schlimme Stunden. Der Simeon lebte offenbar intensiv mit Gott. Er forschte nach seinem Willen, er hörte auf ihn, er rief ihn an täglich. Ein Mensch mit beiden Beinen auf dem Boden dieses Lebens, aber mit einem offenen Herzen, das auf Gott ausgerichtet war. Und hätte man den Simeon gefragt, dann hätte er wohl gesagt, das lange Warten hat mich geprägt. Und das ist die andere Erfahrung des Wartens, die wir oft erst im Rückblick merken. Da, wo es in unseren Augen verlorene, vergebene Zeit ist, da hat Gott schon längst etwas da hineingelegt. Ich glaube ganz fest, im Warten nimmt Gott sich Zeit, uns innerlich zu erreichen und auch zu verändern. Und ich erinnere noch mal an diesen Ausspruch, ich habe ihn, glaube ich, hier einmal schon genannt von John Ortberg, der mich ja so doch beschäftigt hat, wo er sagt, manchmal ist das, was Gott an uns tut, während wir warten, noch wichtiger als das, worauf wir warten. Manchmal baut Gott gerade, wenn wir warten müssen, an unserem Herzen, an unserem Charakter, an unserer Sichtweise. Und manchmal bildet sich dann gerade auch eine gesunde Ungeduld, die anpackt, wo es nötig ist. Auch eine stille Vorfreude, die sich ausmalt, wie es sein wird, wenn Gott kommt und seine Verheißungen wahrmacht. Warten ist also nicht eine sinnlose Zeitspanne, die es am liebsten zu überspringen gilt, sondern, und das ist das andere, als eine Zeit der Vorbereitung, damit das Wesentliche mich erreichen kann, bei mir ankommt. Und damit wir nicht in das Neue hineinstolpern, sondern uns intensiv mit dem beschäftigen, was auf uns zukommt. Oder der auf uns zukommt. Eine neue Haltung zu ihm bekommen. Und darin steckt ein wichtiger Grund für die Adventszeit. Als eine eigene Zeit im Kirchenjahr. Auch wenn wir in unserer Weihnachtsmarkt-Euphorie im Prinzip schon seit letzter Woche 5 Wochen Weihnachten feiern. Wer unterscheidet, wenn Sie mal außerhalb von Kirche fragen, die Adventszeit und die Weihnachtszeit? Und schließlich hält Simeon eines Tages dieses Baby dann im Arm. Eigentlich ein kleines Wunder, dass sie sich überhaupt getroffen haben. Man muss sich das so vorstellen, im Gewusel des Tempels, da kommen täglich junge Familien in den Tempel, bringen ihre Kinder da, danken für die glückliche Geburt. Und Maria und Josef, die waren jetzt äußerlich nicht sonderlich auffallend. Sie werden auch nicht schon einen Heiligenschein gehabt haben als Erkennungszeichen. Einfache Leute, einfach gekleidet und ein bisschen scheu, noch verwirrt von dieser einen Nacht, die wir die Heilige nennen. Aber Gottes Geist führt ihn dorthin und er lässt ihn Jesus finden. Ist das nicht bezeichnend? Dass wir, wo wir auf Jesus warten, ihn dann auch finden können, erkennen können, das schenkt Gott selbst mitten im Gewühle des Lebens. Und dem Simeon geht es durch und durch, da ist er, jetzt hat das Warten ein Ende. Und jetzt darf ich aufhören zu harren und immer wieder enttäuscht zu werden. Jetzt hat es ein Ende, er ist da, das Licht der Welt. Aber jetzt mögen Sie vielleicht zum Schluss fragen, was hat sich denn schon verändert? Jetzt hält er das Kind in den Armen. Gut. Und wir wissen, welche Gefühle das auswirkt, wenn man und hat ein neugeborenes Kind in den Armen hält. Aber mehr, könnte man sagen, passiert jetzt hier auch nicht. Simeon wird irgendwann sterben und die Verhältnisse in seinem Land sind morgen keine anderen als gestern. Aber Simeon war kein Träumer. Er war kein unverbesserlicher Optimist, der alles jetzt durch die rosarote Brille sieht. Simeon hält nicht irgendein Kind in den Armen, sondern er hält das Kind im Arm. Und Jesus weiß auch, Simeon weiß, die Welt sieht noch nicht wirklich anders aus. Mein Leben sieht noch nicht anders aus, aber jetzt ist Jesus da. Was immer wir durchmachen, er ist bei uns. Auch in Trauer, auch in schwierigen Zeiten mit Menschen und auch wenn die Not weltweit uns auf der Seele liegt. Worauf immer wir warten, er wird uns nicht im Stich lassen. Und es ist mit dieser Geburt etwas in diese Welt hineingeboren, das nicht wieder da heraussterben wird. So sage ich es ganz bewusst. Heraussterben. Es ist etwas in dieser Welt, das uns hoffen lässt. Jesus selbst wird später einmal ein Bild dafür gebrauchen, das Bild eines Senfkorns. Klein, verletzlich, leicht zu übersehen, aber es ist in der Erde eingepflanzt und es wird zu einem großen, starken Baum. Das Wesentliche im Leben muss klein beginnen. Aber mit Jesus ist Gottes großes Versprechen sichtbar in der Welt, in meinem Leben und auch in Ihrem Leben. Und überall, wo Jesus hinkommt, wo sich Menschen ihm anschließen, da gibt es solche Simeon-Momente, wo er sagt, endlich darf ich loslassen, darauf vertrauen, dass es in Gottes Augen letztlich gut wird. Ja, und jetzt gehe ich nochmal zurück an den Anfang der Predigt. Wie wäre es, wenn Sie in den nächsten Tagen, wenn Sie wieder mal irgendwo warten müssen, im Stau, im Supermarkt, im Wartezimmer, das nehmen als eine kleine Glaubensübung. Ich habe nicht die Kontrolle. Ich trage nicht die Welt auf meinen Schultern. Ich warte. Aber Jesus ist da, in dieser Welt und in meiner Welt. Und so will ich mich üben im Warten. Gerade ich, nicht nur im Auto. Nicht eigenmächtig, aber auch nicht bequem und faul. Was wir tun sollten, sollen wir tun. Und so warten wir auf jene Momente, in denen wir etwas von dem sehen dürfen, was Gott versprochen hat. Bis zu dem Moment, an dem wir alles sehen dürfen. Amen.